Crime in the Closet. Hey und willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord sein. Deshalb gilt und generell für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten.
Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten genauso gut auch LGBTQI+ sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich damit angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Und auch Heden dürfen zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuesten Folge von Crime in the Closet, eurem queeren True Crime Podcast.
Das ist ein furchtbarer Satz.
Mit dabei sind natürlich auch wie immer Miriam.
Hallo.
Und René.
Hallo.
Heute ein bisschen abgewandelt. Miriam sitzt krank zu Hause bei sich. Wir hoffen, dass das technisch alles so funktioniert, dass wir sie zuschalten. Wie geht's euch?
Ja, ich bin krank. Ich habe eine gute Zeit hier.
Ja, ich bin nicht krank und habe auch eine gute Zeit hier.
Sehr schön.
So, starten wir mal mit unserem, ich würde sagen, berühmten Pre-Talk vorweg einmal.
Jawohl.
Euch liegt bestimmt irgendwas auf der Seele. Also ich habe auch ein Thema, aber das würde ich danach dann einmal einschieben.
Ja, ich hätte direkt was, wenn ihr nichts dagegen habt.
Ja?
Ja, bitte.
Gerne über den Vorfall auf der Reeperbahn sprechen. Letzte Woche,
an
vorletzte Woche.
An den muss ich
Woche.
Auch viel denken.
Genau, da, also für die, die nicht im Bilde sind, also Reeperbahn, ne, bei uns in Hamburg, die sogenannte Partymeile, mit eben sehr, sehr viel heterosexuellem Publikum, aber eben auch, zwei, drei Bars, obwohl eigentlich ist es nur eine, ne, für homosexuelles Publikum. Und dieses eine Etablissement befindet sich in der sogenannten Talstraße und die führt quasi so eine Seitenstraße von der Reeperbahn selbst aus. Und wenn man die quasi rauskommt in die Reeperbahn rein, ist dann da auch direkt die S-Bahn-Station Reeperbahn. Und da sind wohl, ich weiß gar nicht, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende? Vorletztes, ne?
10.10. war das.
10.10. dann vorletztes. Hm. Im Oktober auf jeden Fall.
10.10.
Ja, genau. Sind da vier, wie sollen wir sagen, homosexuelle Männer entlang gelaufen, aus der Talstraße raus, wollten zur S-Bahn-Station Reeperbahn und sind dann dort, zwei davon von diesen vieren, sind von zwei anderen erst homofeindlich beleidigt worden und dann eben auch angegriffen worden. Also auch handgreiflich geworden und auch tatsächlich so verletzt, dass sie dann haben ins Krankenhaus gehen müssen. Ja, was sagen wir dazu?
Scheiße. Hm. Ja. Richtig krass.
Ich habe das in meine Story gepostet, unter anderem auf WhatsApp und habe dann tatsächlich auch zwei Nachrichten bekommen von zwei Freunden, denen tatsächlich an der gleichen Stelle dasselbe auch schon passiert ist, auch in den letzten Wochen. Und habe dann auch direkt dazu geraten, bitte bringt das mal zur Polizei. Also, weil das haben die beiden noch nicht gemacht. Mhm. Und ich habe gesagt, macht das mal. Vielleicht passiert da gar nichts, vielleicht wird da gar nichts bei rauskommen. Aber erstens, macht es für euch. Und zweitens, macht das, damit die Polizei weiß, dass das an dieser Stelle, dass das ein Knotenpunkt ist.
Mhm. Ist da irgendwas Bestimmtes, was ich jetzt nicht auf dem Zettel habe?
Eigentlich nicht. Nee, also da ist eigentlich nur halt, du kommst aus der Talstraße, die eben genannte.
Da ist doch dann auch dieses Reisebüro.
Genau, neben dem Reisebüro ist diese Mystery Hall, dieses ist das Sexshop, Sexkino.
Ja, du hast aber dann auf der, ja gut, das ist aber auch gay.
Das ist auch gay.
Du hast dann gegenüber, da hast du aber noch hier diese Wodka-Bombe. Genau, Wodka-Bombe, ja gut. Da hast
du aber halt, die ist gegenüber, ne? Also quasi auf der Reeperbahn gegenüber.
Nee, die ist direkt auf der Ecke, Talstraße, ja.
Ach was, okay, genau. Dann ist die aber umgezogen.
Auch sehr groß, der Laden. Okay.
Und genau,
sehr
groß, prollig. Auch mit Sitzplätzen mittlerweile und so weiter.
Ah ja.
Mhm. Ich denke mal, dass das da auch sehr gut verkehrt ist von...
Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas Spezielles ist, aber also jetzt zumindest als die beiden anderen mir das geschildert haben, dachte ich, ah ja, okay, scheint wohl öfter davor zu kommen.
Ja, ist krass, vor allen Dingen gerade in dieser Straße.
Macht einer ein bisschen sprachlos.
Also, ja. Ich habe es auch in meiner Insta-Story geteilt und habe auch drei Rückmeldungen bekommen, sowohl von
schwulen Männern als auch von lesbischen Frauen, dass ihnen das jetzt auch vermehrt passiert, dass sie irgendwie fetischisiert werden, beleidigt werden. Die eine Drag wurde sogar einfach in den Hintern getreten. Also auch wirklich mit körperlicher Gewalt wird da reagiert. Und die Drag schrieb halt auch, ja, die Besoffenen sind halt wieder unterwegs. Also man merkt halt schon, dass jetzt auch mit dem Rückkehr der Party-People irgendwie auch das Aggressionspotenzial wieder krass steigt.
Ja, aber was heißt, die Besoffenen sind wieder unterwegs? Da wird ja schon wieder irgendwie eine Rechtfertigung gesucht.
Ja, eigentlich sollte es nicht okay sein, egal welcher Pegel.
Ja, ja, weil nicht das Alkohol, nicht der Alkohol ist das Problem.
Nee. Ne?
Genau.
Ist euch in dieser Straße, ich meine, da waren wir alle schon, ich meine, ne, wir reden hier von der Wunderbar, das ist so das schwule Wohnzimmer Hamburgs. Ist euch dort schon mal Ähnliches passiert?
Ja.
Ja, mir auch.
Auch in der Wunderbar direkt
mir
wurde
nicht.
Ich halt von Männern belästigt, also Heteromännern.
Ja. Nee, also ich bin zwar nicht körperlich angegriffen worden, aber diverse Male früher vor der Wunderbar von vorbeilaufenden Männern. Es waren immer Männer.
Ja, so. Okay, sowas schon, klar, immer irgendwelche Sprüche oder so, ne? Aber klar, das ist auch scheiße, aber mich lässt das kalt. So sollen die ihre blöden Sprüche machen, ne? Da kann ich für mich, muss ich sagen, kann ich damit umgehen. Da ist mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein groß genug, dass ich da drüber stehen kann. Was natürlich nicht jeder kann und das macht es nicht gleich in Ordnung. Natürlich ist es trotz dessen eine homofeindliche Attacke, wenn sie auch nur verbal ist. Aber was für mich persönlich auch nicht gehen würde, wenn es jetzt gegen mich geht, wäre natürlich auch körperliche Gewalt. Mhm. Es ist halt für mich beides ein No-Go. Nur mit dem einen kann ich umgehen, mit dem anderen könnte ich nicht umgehen. Und bei anderen finde ich alles schlimm. Also geht halt gar nicht. Also das da gibt es für mich auch keine Rechtfertigung, dass man heutzutage, wenn man da vorbeigeht, auch nur einen blöden Spruch geben muss. Ne?
Mhm. Vor allem in einem Space, der eigentlich safe sein soll für Homos. Ja. Also völlig daneben.
Und es ist ja nicht so, als würden wir, also wir, ich spreche jetzt mal im Sinne oder im Namen von queeren Menschen, als würden wir die ganze Straße beschlagnahmen. Ne? Es geht ja wirklich nur um diese 10 Quadratmeter vor dieser Bar.
Zumal, als ob wir dann irgendwie erst drauf anlegen, von den Leuten irgendwie blöde Sprüche bekommen zu wollen.
Weil nicht mal da hast du dann Ruhe. Ja. So, das finde ich halt so, mein Gott, lass uns doch wenigstens diese paar Quadratmeter.
Ja, und keiner macht jetzt auf offener Straße rum oder so und könnte damit irgendwen provozieren.
Ja, selbst wenn, ich weiß nicht, ob ich die Aussage, klar, kann ich von René verstehen, ne? Lasst uns doch die paar Quadratmeter, aber nein.
Nein, natürlich ist
so,
es
ne?
groß und
also,
ist das ein, ne?
Mir sollte, das sollte scheißegal sein, selbst wenn die ganze Reeperbahn mit Gay Clubs irgendwie übersät wäre oder so, ne?
Ja.
Das ist, nee, sorry, aber selbst dann sollte sowas nicht stattfinden, zumal nicht in Hamburg und nicht in der queersten Straße Hamburgs und nee. Sorry, aber ich hoffe, dass da Betroffene auf jeden Fall zur Polizei gehen.
Ja,
bitte. Wahrscheinlich gibt es in dem Bereich hoffentlich auch Videoüberwachung.
Und ich, meiner Meinung nach müsst ihr nicht mal zur Polizei gehen, wenn ihr das nicht wollt, sondern ruft dann einfach an oder schreibt eine Mail und berichtet denen von dem, was da passiert ist. Einfach, dass die auf dem Schirm haben, dass es da zu Übergriffen kommt.
Ich denke mal schon, dass sie das auf dem Schirm haben und ich denke mal, dieser Bereich wird jetzt für die nicht interessanter sein als jetzt 3 Meter weiter die nächste Straßenecke.
Ja, ja.
Dafür ist es halt die Reeperbahn, der Kiez. Aber nee, bringt es zur Anzeige.
Ja.
Bringt es zur Anzeige, notfalls gegen Unbekannt. Nur dann werden Ermittlungen erfolgen, gerade wenn es dann wirklich so körperliche Attacken sind. Dann der ganze Kiez ist wahrscheinlich videoüberwacht. Dann können... Oh, Miriam, krieg eine E-Mail.
Sorry.
Dann werden Videoaufnahmen werden wahrscheinlich ausgewertet und dann können vielleicht auch nach den Tätern gefahndet werden. So, das ist in Hamburg, ne, auch bei Überfällen, Attacken in U-Bahn, S-Bahn nicht unüblich, dass auch da Videoaufnahmen ausgewertet werden und dann auch zur Täterüberführung, ne, führen. Dementsprechend, wenn ihr Angst haben solltet oder euch schämt oder ne, euch da irgendwas von zurückhält, schnappt euch irgendwie den besten Kumpel, die beste Freundin, eine vertraute Person. Aber bringt es am besten immer direkt zur Anzeige, weil nur so kann man sich wehren.
Ja, nur so ändert sich was.
Und selbst wenn es bei euch abprallt und ihr euch denkt, mich stört das nicht, das ist völlig okay, ne? Das ist sogar super, wenn es dich nicht stört, aber dann denken die natürlich, ich kann das jetzt bei jedem machen.
Ja.
So, ne? Es muss halt irgendwann irgendwen geben, der sich dagegen wehrt, so, damit die verstehen, das kannst du eben nicht überall machen. Ja, es ist mir übrigens auch schon, also ich gehe eigentlich nicht so viel feiern mittlerweile mehr, aber früher ist mir das schon auch oft passiert.
Mittlerweile doch wieder regelmäßiger?
Ja, gut, vielleicht war ich im Oktober 1, 2 Mal weg.
3, 4, 5 Mal.
Aber ich konnte auch lange nicht, deswegen muss ich das jetzt ausnutzen. ja, aber früher ist mir das tatsächlich, also eigentlich fast jedes Wochenende passiert, dass zumindest irgendeine Prügelei kam in der Bahn, auf der Straße. Crazy. Übrigens auch einer der Gründe, warum ich bis heute nicht gerne nachts Bahn fahre. Mhm. Und ich will jetzt hier keinen Riesenfass auch machen, das würde ich aber, wenn man da mal tiefer rumgräbt, aber ich habe auf dem Weg hierher einen Podcast gehört, da hat jemand darüber gesprochen, eine homosexuelle Person hat darüber gesprochen, dass wir das, glaube ich, alle kennen, dass wenn wir auf der Straße sind und uns kommt eine Gruppe entgegen, dass wir die Straßenseite wechseln. Mhm. Dass wir, wenn wir in die Bahn gucken nachts um eins und da ist ein Abteil voll mit jungen Menschen, dann gehen wir lieber in ein anderes Abteil.
Absolut. So.
Ne? Und da hat diese Person hat dann gesagt, das gilt für uns, für homosexuelle Männer, für queere Personen, die auffallend queer sind. Aber ist uns eigentlich auch klar, dass das für Frauen deren Realität ist? Dass ja. das für Frauen etwas ist, was ganz normal zu deren Alltag gehört? Dass Frauen immer Angst vor sowas haben? Wie gesagt, ich will kein großes Fass auch machen, aber ne, wenn man mal drüber nachdenkt.
Nee, klar, das sind halt jugendliche, meist männliche Gruppierungen und es ist ja auch bekannt und man kennt es ja, wahrscheinlich kennt es jeder aus der eigenen Erfahrung, ich zumindest, in einer bestimmten Gruppierung sind sie natürlich zu anderen Taten bereit, wollen sich gegenüber profilieren, da ist dann halt wirklich der Testosteronüberschuss, der, ja, ich ne, muss zeigen, dass ich dicke Eier habe. So, und das passiert dann meistens komischerweise dann durch solche Taten, durch Beleidigungen anderer, durch Minderheiten, ne, durch Sexualisierung von Frauen etc. pp. Ich sag mal, die Bandbreite kennen wir wahrscheinlich alle. Komischerweise sind das Dinge, mit denen diese Gruppierungen, diese Individuen sich in dieser Gruppe beweisen und ja, hervorheben wollen.
Ja, gegenseitig auch anstacheln.
Ja, weil letztendlich, wenn du diese Person aus diesen Gruppen alleine und solo treffen würdest, die würden niemals auf die Idee kommen, sowas rauszuhauen.
Ja. Nee, mir ist es nur so spannend aufgefallen, dass da eben geschildert wurde, ne, was Frauen für Schutzmechanismen haben. Und das, wenn man darüber nachdenkt, haben wir die gleichen.
Ja, ist also bei queeren Personen auch. Queere
Menschen
auch.
Haben ne, so dieses mit Straßenseite wechseln. Ja. Oder mal lieber auf den Bus warten, weil in dem einen sitzen welche, wo man sich vielleicht nicht reintraut. Oder nachts mit Schlüssel in der Hand durch die Gegend laufen. Das sind alles Sachen, das machen auch wir, nicht nur Frauen. Und das war mir gar nie so bewusst, dass das für Frauen eben auch deren Realität ist. So.
Ja, ich denke, marginalisierte Gruppen generell kennen halt diese Art von Konflikten und sind da irgendwie schon innerlich drauf vorbereitet.
Mhm. Ja, krass.
Ja. Apropos,
traurige Realität.
Apropos Safe Space, was hier gerade in diesem Zusammenhang erwähnt wurde. Habt ihr mitbekommen, was Daniel Craig letztens für einen Kommentar in einem Podcast abgegeben hat?
Nein.
Und zwar ging es darum, dass er in einem Podcast zu Gast war mit dem Moderator Bruce Bossy. Und da haben sie halt mit diesem James-Bond-Schauspieler halt geredet. Und er hat halt über Erfahrungen Und in diesem Podcast hat er über seine Erfahrungen im schwulen Nachtleben berichtet. Er ist halt nicht offen schwul, er ist halt heterosexuell. Aber er hat gesagt, er findet Hetero-Bars doof, weil dort ein gewisses Aggressionspotenzial herrscht. Da muss man halt wirklich aufpassen, wen man anrempelt oder sonst was. Und er sagte, das hast du in schwulen Bars in diesem Fall nicht. Und deswegen bevorzugt er zum Feiern schwulen Bars.
Er und viele Frauen auf diesem Planeten.
Ja, genau. Und das sagte er auch. Das ist auch noch so ein schöner Nebeneffekt, dass auch viele Frauen in schwulen Bars sind, die er dann dort kennenlernen kann. Und da habe ich dann gedacht so, ja. Und dann
nimmt er den Frauen quasi ihren Safe Space?
Nimmt er nicht jedem da seinen Safe Space? Nutzt er diesen Safe Space nicht aus, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, nenne ich es jetzt einfach mal, so dass er halt in Ruhe feiern kann und dass er halt theoretisch dann nochmal Frauen aufgreifen kann.
Ja, aber wenn es einer macht, machen es zwei, dann drei, dann vier.
Ja, ich finde es halt sehr kritisch. Also ich meine, das ist ja bekannt, ne, dass Frauen halt gerne auch schwul feiern, weil sie da nicht irgendwie diese Aggression ausgesetzt sind.
Und nicht belästigt werden.
Genau. Ich meine, deswegen, wenn ich feiern gehe, gehe ich auch gerne queer feiern, weil ich eben auch diesem, ich nenne es einmal Testosteronüberschuss, ne? Klar, gibt es auch auf queeren Partys, nur da lädt er sich nicht in Aggressionen aus. So in dieser Pöbelei, in diesem sich beweisen wollen, in diesem Machtgehabe. Und das nutzt er aus und das weiß ich nicht. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, aber ich finde es ein bisschen kritisch, ne, das dann so auszunutzen. Ich habe dann hab mich halt gefragt, ob das so cool ist.
Also ich nachvollziehbar, dass er das macht, ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich das so gut finden soll.
Also ich finde, es hängt halt sehr stark davon ab, wie er sich dort verhält. Wenn er respektvoll ist und ein Nein als ein Nein akzeptiert, ist ja eigentlich alles in Ordnung.
Klar, davon gehe ich aus.
Wenn er jetzt aber da reingeht und irgendwie, keine Ahnung, sich wie verhält, dann ist er da auch ganz schnell wieder draußen. Also ich denke mal schon, dass er auch weiß, dass das ein Bereich ist, in dem er eigentlich nichts zu suchen hat und sich dementsprechend anpasst.
So. Das ist nicht dein Ort hier. Ja. Und so verhältst du dich bitte auch.
Klar, davon gehe ich aus. Ne? Mhm. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er sich da verhält wie ein Affe oder so. Aber
also ich finde es cool, wenn Allies auch Teil der Community sind und einfach dazukommen und halt sich einfach respektvoll und cool verhalten. Und ich meine, Leute, die halt explizit auch einen queeren Space aufsuchen für den Frieden, der dort herrscht, haben ja auch schon den Frieden in sich und bringen den mit. Und ich glaube, das ist okay. Wenn das jetzt irgendwie 20 Mann sind, die da am Abend kommen, um irgendwie Frauen kennenzulernen, ist es ja in Ordnung. Also finde ich.
Aber das ist mir zum Beispiel auch noch nie passiert, dass ich in einem Club für mich sozusagen, auf der Party für mich, für meinesgleichen, eine Gruppe von heterosexuellen Männern begegnet sind, die dann irgendwie negativ aufgefallen sind. Also nicht, dass ich mich erinnern kann.
Ich schon. Ich
wüsste. Doch, ja.
In der besagten Wunderbar.
Ah, ja, okay,
morgens um 5 Uhr, die dann irgendwie besoffen versucht haben, mich anzufassen. Also das ist leider gibt es das. Ich glaube aber, dass da jetzt auch mehr drauf geachtet wird mittlerweile. Aber
Miriam, wie ist denn das eigentlich? Also ich weiß, also was heißt ich weiß, oder ich kenne viele Schwule, die eben lieber schwul feiern gehen als hetero feiern gehen, aus sehr guten Gründen. Wie ist denn das bei Lesben?
Also geht ihr auch lieber lesbisch feiern als hetero? Sind, oder?
Was?
Meinst du, dass Lesben auch eher untereinander sein wollen?
Genau, geht ihr auf die wenigen Lesbenpartys, die es gibt, oder geht ihr dann auch gerne mal hetero feiern?
Also aktuell gibt es ja gar keine mehr,
ja.
Hust, Hust. Aber generell ist es schon so, dass Lesben auch untereinander sein wollen. Also ich meine, ihr kennt ja auch alle die Pink Ink hier in Hamburg. Das ist ja eine schwul, lesbisch, queer gemischte Party. Und auch da unterteilt sich das ja richtig krass. Unten sind die Schwulen und oben sind die Lesben. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Lesben sich immer irgendwie in einer Ecke zusammenrotten und dann da ihr Ding machen, so. Weil ich meine, auch als Lesbe gehst du ja auch weg, um andere Lesben kennenzulernen oder zu flirten oder um dich zu zeigen oder so. Also ich denke auch, dass da eher so ein Zusammengehörigkeitsfaktor auch schon mit reinspielt und halt man die anderen sucht. So. Allerdings gibt es halt auch lesbische Frauen, die lesbische Szene total ätzend finden und dann halt eben sich andere Partys, andere Locations suchen. Das gibt es halt auch. Aber ich glaube, das ist auch immer so eine Typfrage. Also ich fühle mich jetzt zum Beispiel auf einer Hetero-Party total unwohl und würde dann nicht freiwillig hingehen.
Ja,
also
ja.
Ich
mag's auch
muss nicht schon ein guter Grund sein.
Ja. Bei mir fängt das tatsächlich auch schon bei, also ich lebe tatsächlich in einer ziemlich queeren Bubble. Also mein Freundeskreis besteht zu, ich würde sagen, 90-95% aus queeren Menschen.
Same.
Ja, und ich habe aber eine beste Freundin zum Beispiel, die ist heterosexuell. Und auch da ist es immer so, wenn ich auf einem Geburtstag bin oder so und da sind wirklich nur heterosexuelle Menschen, dann spüre ich das schon, dass ich mich sehr unwohl fühle.
Ja, das sind so andere Energien, ne?
Ja, ja, komplett.
Ich weiß nicht, also ich muss sagen, das muss nicht immer von den Heteros ausgehen. Ich glaube, also bei mir zumindest ist es so, es sitzt teilweise auch in mir, dass ich direkt vielleicht innerliche Beklemmungen und Vorurteile.
Ja, mich verunsichert das sehr.
Ja, ja, absolut. Wahrscheinlich vielleicht durch bestimmte Erfahrungen.
Genau.
Du bist auch irgendwie immer dann in der Rolle, dich zu outen, finde ich.
Also
du bist dann immer der Schwule im Raum oder die Lesbe im Raum.
Das oder ist der, halt über den die sich lächerlich machen oder ne, mal einen dummen Spruch bringen oder so.
Ja gut, unter Bekannten, Freunde von Freunden sollte es natürlich, denke ich mal, eher weniger der Fall sein.
Ja, die wissen das.
Aber ich weiß, was du meinst.
Wir sind wieder von einem Thema ins andere gekommen.
Ja.
Ja, passt ja grob. Passt ja grob. Miriam, hattest du noch ein Thema?
Nee, ich habe auch diesen Vorfall im Kopf gehabt, weil mich der auch sehr beschäftigt und ich da jetzt auch, wie gesagt, was zu geteilt hatte und so.
Ja.
Genau, ich hätte sonst auch den angesprochen. Also war schon richtig, was du gesagt hast.
Ich war ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ich bin schockiert und aber irgendwie auch halt nicht. So, weil das ja trotzdem irgendwie,
für uns
ist es ja nicht so unnormal, dass solche Vorfälle
traurigerweise,
solche Meldungen. Wir kennen das jetzt seit wie vielen Jahren, dass auch nach jedem CSD in Hamburg mindestens eine Meldung kommt von wegen Lesbe zusammengeschlagen, Schwuler zusammengeschlagen, Drag zusammengeschlagen. Es ist halt leider auch heute noch Realität und leider einfach eine Sache, Ich meine, das wissen wir mit diesem Podcast ja wohl auch irgendwie am besten, dass die Gewalt queeren Personen gegenüber einfach nicht abnimmt. Ja. So. Ne? Ja, deswegen, du, also
man würde, traurige wenn man, Wahrheit. Wenn man danach sucht, würde man jeden Tag eine Meldung finden.
Absolut.
So, wenn ihr nichts weiter zu betalken habt, würde ich mit meinem Fall heute starten.
Dann starte mit deinem Fall.
Der Darkroom-Mörder. Flüssiger Tod. Bei dem Darkroom-Mörder handelt es sich um den Serientäter Dirk P., der von April bis Mai 2012 in Berlin mehrere Männer vergiftete und ermordete. Den Namen erhielt er durch den Tatort einer seiner Morde. Der kleingewachsene Dirk P. war zur Tatzeit 38 Jahre alt. Der gebürtige Saarländer wuchs laut eigener Aussage ganz normal und ohne Schicksalsschläge auf. Er absolvierte im Saarland eine Ausbildung zum Krankenpfleger und arbeitete als solcher in einer Klinik. 2006 kam er zum Studieren nach Berlin. Seit Februar 2012 war der gelernte Rettungssanitäter als Referendar an einer Grundschule in Brandenburg tätig. Im darauffolgenden Juni wollte er mit seinem langjährigen Freund eine gemeinsame Wohnung beziehen. Dazu sollte es nicht kommen, denn Ende Mai 2012 kam Dirk P. in Untersuchungshaft und aufgrund sehr hoher Selbstmordgefährdung in das Haftkrankenhaus. Bis zu den Taten im April und Mai 2012 hatte Dirk P. eine weiße Weste, also keinerlei Vorstrafen. Was niemand wusste ist, dass er 2006 bereits Arbeitsbescheinigungen gefälscht hat, ebenso wie sein Abiturzeugnis, mit welchem er sich auf den Studienplatz zur Grundschulpädagogik an der Humboldt-Universität beworben hat. Laut meiner Recherche könnte es sein, dass er seine ersten Morde nicht erst 2012 begann, sondern bereits 2006. In diesem Jahr verstarb seine Großmutter. Sie wachte nicht mehr aus ihrem Mittagsschlaf auf. Das hat zu der damaligen Zeit natürlich niemanden verwundert. Dirk P. erbte das Ersparte seiner Großmutter, welches sich auf eine Summe von ungefähr 100.000 Euro belief. Er erbte als Einziger, obwohl er einer von 14 Erbberechtigten war, genau zu der Zeit, in der er sich Gedanken um die Finanzierung seines Studiums gemacht hatte. Die Verwandten klagten nicht einmal, was darauf zurückzuführen war, dass die Familie generell wenig miteinander sprach und den Kontakt untereinander abbrach und sich mied. Dirk P.'s Familie ist katholisch geprägt und litt wohl unter der kaltherzigen, aggressiven und strengen Art der Großmutter. Sie soll auch nicht mit Dirk P.'s Homosexualität klargekommen sein, sich geradezu davor geekelt haben. Hat er sich an ihr gerecht und sie umgebracht? Kommen wir zu den Taten, die er 2012 begangen hat. Am Morgen des 5. Mai 2012 entdeckte eine Reinigungskraft des Clubs Große Freiheit in der Boxhagener Straße im dortigen Darkroom die Leiche des 32 Jahre alten Nicky M. Die Polizei wurde direkt informiert. So nahmen die Ermittlungen ihren Lauf und der Täter bekam den Namen Darkroom-Mörder. Die Leiche von Nicky M. wurde obduziert und es stellte sich schnell heraus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Dieses wurde deutlich, da am Hals des Opfers Würgemerkmale entdeckt wurden und nachgewiesen wurde, dass er mittels Erwürgen oder Erdrosseln gestorben ist. Die Polizei veröffentlichte sehr schnell ein Foto des Opfers und die dritte Mordkommission übernahm den Fall. Am 22. Mai wurden dann erste Erfolge durch die Sicherung von Videoaufnahmen aus einer Überwachungskamera erzielt. Diese Aufnahmen zeigten einen jungen Mann, der kurz nach der Tat versuchte, mit der Kreditkarte des Opfers Fahrkarten an einem Automaten der Deutschen Bahn zu kaufen. Die Öffentlichkeit wurde um Mithilfe gebeten. Zeugen erkannten den Mann und riefen die Polizei. Dirk P. wurde in seiner Wohnung in der Grünberger Straße in Friedrichshain festgenommen. Anschließend wurde er festgenommen und bescherte den ErmittlerInnen ein Geständnis, das für Gänsehaut sorgte. Denn es ist nicht seine erste und einzige Tat gewesen. Etwa eine Stunde nach dem Mord an Nicky M. im Darkroom hat er auf offener Straße einem Mann einen kurzen angeboten und mit ihm einen getrunken. Dieser Mann war Miroslav W., 26 Jahre alt. Dieser brach kurz darauf in einer Nebenstraße zusammen. Was Miroslav ebenso wenig wie Niki wusste, war, dass sie mit Liquid Ecstasy vergiftet wurden. Dirk P. nutzte diese Droge, auch bekannt als K.O.-Tropfen, um seine Opfer zu betäuben und sogar zu töten. Er bestahl Miroslav und ließ ihn bewusstlos zurück. Eine Zeugin hat den Vorfall gesehen und direkt den Notarzt gerufen, welche Miroslav das Leben gerettet haben. Am 16. Mai wurde der leblose Körper des 41-jährigen Peter M. in seiner Wohnung gefunden. Todesursache: Atemstillstand aufgrund einer Überdosis Liquid Ecstasy. Das Vorgehen bei dieser Tat war das gleiche wie beim ersten Mord von Dirk P., welchen er bereits im April beging. Am 27. April wurde der Leichnam des 34-jährigen Alexander M. in dessen Wohnung in Friedrichshain aufgefunden. Er starb aufgrund eines Atemstillstand, ausgelöst durch eine Überdosis Liquid Ecstasy, die ihm der Täter am Vorabend in ein Getränk mischte. Nachdem das Opfer zusammenbrach, raubte der Täter Geld und andere Wertsachen und verließ die Wohnung. Dirk P. hat nachweislich 3 Morde und einen versuchten Mord begangen. Im April 2012: Alexander M. in dessen Wohnung. Mai 2012: Niki M. im Darkroom. Mai 2012: Miroslav W. auf offener Straße. Und ebenso im Mai 2012: Peter M. in dessen Wohnung. Bei allen Taten hat er seinen Opfern eine Überdosis K.O.-Tropfen verabreicht und sie zum Sterben zurückgelassen. Das Gericht hat im Anschluss die Mordmerkmale Heimtücke, Habgier und niedere Beweggründe als unumstößlich angesehen. Dirk P. bekam die Höchststrafe, lebenslange Freiheitsstrafe. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine Entlassung auf Bewährung nach 15 Jahren ausschließt. Im April 2014 hat sich Dirk P. in der Haft das Leben genommen.
Heftig. Ja, also wirklich hinterrücks.
Voll. Und was ich aber ein bisschen, ich weiß nicht, unzutreffend finde an dem Fall, ist, dass das der generell, das hast du jetzt dir nicht ausgedacht, sondern generell als der Darkroom-Mörder betitelt wird. Ne? Also darunter ist er auch bekannt in der Öffentlichkeit. Also ich kannte den Fall. Und das ist ja eigentlich irreführend. Weil es ja von diesen 3 Morden, beziehungsweise 3 und ein versuchter Mord, nur einen im Darkroom gab.
Ja, ja. Und das auch nur durch Zufall.
Ja, ja, genau. Ja. Deswegen ist der Titel Darkroom-Mörder für mich eigentlich völlig, völlig unpassend.
Gut, das mystifiziert das Ganze halt natürlich. Ja, ne? Das klingt halt prägnant, weil irgendwie der K.O.-Tropfenmörder wäre wahrscheinlich, klingt nicht so rund, nicht so düster. Mhm. Aber das sei mal dahingestellt, das sind halt die Medien. Irgendeine Zeitung hat wahrscheinlich das zuerst benutzt und dann war er darunter.
Zeitung.
Was ich an diesem Fall halt so krass finde, ist, dass das halt wirklich extrem heimtückisch war. Und das ist halt, weiß ich nicht, diese Taten ziehen sich über, weiß ich nicht, 3-4 Wochen insgesamt. Mhm. Und als ob er da Blut geleckt hatte.
Mhm. Ja.
So, als ob er da, keine Ahnung, sein erstes Opfer, Alexander M., soll er sogar persönlich gekannt haben. Das war ein Freund. Und man vermutet, ebenso wie bei seiner Großmutter, was halt so im Nachhinein halt erst irgendwie Sinn ergeben hat, ne, dass er da halt irgendwie 100.000 Euro geerbt hat als Einziger. Mhm. Und seine Großmutter halt komischerweise einfach aus dem Schlaf nicht aufgewacht ist.
Zu einer Zeit, wo er Geld gebraucht hat.
Das war, glaube ich, das erste Opfer.
Zu einer Zeit, gut, man konnte es nicht nachweisen. Ich habe halt nur gelesen, dass sie irgendwie die Leiche der Großmutter exhumieren wollten. Habe aber keine weiteren Aussagen zu den Ermittlungen da gefunden.
Das Problem ist ja auch, du kannst K.O.-Tropfen ja ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr nachweisen.
Genau, und das ist es. Denn die Berliner Gerichtsmediziner hatten dazu einen Kommentar geäußert, und zwar kann man nur auf Liquid Ecstasy, also diese GHB oder K.O.-Tropfen auch genannt, zurückschließen, indem man halt an der Leiche nichts Außergewöhnliches findet. So, das ist das einzige Indiz. Weil nach kurzer Zeit ist das abgebaut, beziehungsweise GLB ist, glaube ich, die Droge und GHB wird draus oder andersrum.
Irgendwie so.
Und das ist eigentlich auch ein körpereigener Stoff, genau, den der Körper auch selber produziert und der halt generell im Organismus vorhanden ist. Nur natürlich nicht so extrem hoch dosiert. Und sobald das halt abgebaut ist, kannst du das halt nicht mehr nachweisen. Deswegen,
ich glaube, man sagt irgendwie, wenn man nichts findet, könnte es das sein.
Könnte das sein, genau. Deswegen soll man ja zum Beispiel auch, wenn das einem untergemischt wird und man das Gefühl hatte, da war was, immer sofort zur Polizei, zum Arzt eine Blutprobe entnehmen, weil, weiß ich nicht, eine Stunde später kann man eventuell schon nichts mehr finden. Ja, und diese Heimtücke fand ich halt so krass. Ne, er hat den Leuten das irgendwie unterbewusst gegeben, meistens jetzt in Getränken, ne, also bei dem ersten Fall Alexander M. in dessen Wohnung, da wird halt auch vermutet, dass er sich an ihm rächen wollte, weil er wohl irgendwie einen todkranken Freund nicht so gut unterstützt hatte. Das hatte ich gelesen. Und er deswegen Alexander M. halt in einem Drink diese K.O.-Tropfen untergejubelt hat. Und das sollen wohl 10 Milliliter gewesen sein, irgendwie so. Was halt anscheinend schon sehr, sehr krass ist.
Okay.
So krass, dass er halt an einem Atemstillstand gestorben ist.
Und er muss sich ja mit medizinischen Sachen ausgekannt haben.
Genau, weil er Krankenpfleger ist.
Das heißt, er wusste, dass wenn 10 Millimeter ist, das viel zu viel.
Er wusste, was er macht und deswegen, er hat immer behauptet, er wollte nicht absichtlich töten.
Genau, das hatte ich auch nochmal irgendwo gelesen gehabt, dass er wohl gesagt hat, später vor Gericht, er wollte das als sexuell anreizen, wie sagt man, stimulierend benutzen.
Ja,
was ja auch stimmt, es gibt Leute, die machen das, die benutzen mit Ecstasy, dann war das stimulierend.
Bis zu einem bestimmten Maße wirkt es dann anregend, wenn man dann zu viel genommen hat, wirkt es dann einfach nur noch einschläfernd und bei einer Überdosis halt so einschläfernd, dass halt wirklich auch die Muskulatur versagt und ja, man aufhört zu atmen. Ja, diese Heimtücke fand ich halt krass. Er wusste als Krankenpfleger, ne, als Rettungssanitäter, was er da macht. Dementsprechend kann ich, weiß ich nicht, finde ich es halt super lame, die Aussage, dass das Töten für ihn nicht im Vordergrund steht. Ne? Als zweites Mordmerkmal war ja auch die Habgier, weil er hat alle seine Opfer bestohlen.
Wobei da ja nicht viel bei rauskam. Ne,
glaub, insgesamt.
3, 4 waren es, glaube ich, 500 Euro.
Ja, es waren insgesamt 500 Euro. Dementsprechend ist diese Raubabsicht fraglich. Ne? Aber Habgier ist halt irgendwie so ein Motiv, dass er sich da irgendwie dann doch in gewisser Weise dran bereichern wollte.
Er hat sie ja beraubt.
Ja. Und er hat ja auch dann teilweise echt immer die Kreditkarten sofort für Tickets ausgegeben, womit er dann zurück ins Saarland zu seiner Familie gereist ist. Und bei dem Mord im Darkroom finde ich es auch so krass, dass er wirklich in diesem Darkroom den Nicky M. vergiftet, ihn dann sterben zurückliegen lässt, ihn bestiehlt und keine Stunde draußen später den angetrunkenen Miroslav trifft und ihm Kurzen gibt, den er auch mit K.O.-Tropfen versehen hat und ihn dann in der nächsten Seitengasse da zusammenbrechend bewusstlos zurücklässt. So ohne Scham, ohne irgendwie, weiß ich nicht, finde ich heftig. So, du verabreichst da jemanden ganz ahnungslos, ne? Und letztendlich, weiß ich nicht, hat er halt mit den Opfern gesprochen, so ein bisschen geflirtet und das ist dann schon heftig, wenn du dann überlegst, so hey, da ist jemand, der augenscheinlich irgendwie nichts Böses will, dir dann irgendwie einen Drink anbietet, und dann stirbst du.
Was ich ganz spannend fand, du hast uns ja vorher schon geschrieben, beschäftigt euch mal mit K.O.-Tropfen.
Ja.
Und dass wenn man quasi K.O.-Tropfen oder das Verabreichen dieser als Ausgangspunkt nimmt, dass das in super viele verschiedene Richtungen gehen kann.
Ja.
Also das Verabreichen von K.O.-Tropfen zum Beispiel kann einfach als gefährliche Körperverletzung gelten.
Mhm.
Stirbt diese Person dabei, gilt es als gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Dann kann es aber auch wiederum zu Mord, ne, wenn diese Mordmerkmale dabei sind, kann es eben auch Mord werden, wie bei uns in unserem Fall. Dann geht natürlich aber auch, dass die Opfer damit einverstanden sind, diese Substanz zu nehmen. Ne? Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, ja gut, woher wissen wir denn, dass die das nicht freiwillig genommen haben? Und da wäre meine Frage an dich, Tobias, weißt du zufällig, ob die Ermittler oder das Gericht danach gesagt haben oder sich auf die Aussage des Überlebenden gestützt haben, weil er gesagt hat, er hat das nicht freiwillig genommen, dass sie darauf
geschlossen
haben.
Gut, er war angetrunken. Ihm wurde halt gesagt, er würde, weiß ich nicht, wenn du angetrunken auf irgendeiner Partymeile oder so unterwegs bist und dann kommt jemand, weiß ich nicht, ich denke mal, das wird auch, ja, der hat hier einen Schnaps, lass mal einen trinken. Da denkst du doch nicht, dass er da in diesem kleinen Ding irgendwie eine todbringende Droge irgendwie...
Also er wusste das nicht.
Nein, er wusste das nicht.
Und dann kann ja zum Beispiel auch noch, wenn du jemandem K.O.-Tropfen verabreichst, und das ist, glaube ich, so das, was alle auch kennen aus den Medien, und es dann zu einer sexuellen Handlung kommt, dann ist es sexueller Missbrauch. Also das kann in super viele verschiedene Richtungen gehen. Wenn K.O.-Tropfen im Spiel kommen, gibt es irgendwie 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Richtungen, Crazy. Wo das enden kann. Ja. Total verrückt, ja.
Hattet ihr schon mal Erfahrung im Club mit K.O.-Tropfen, die euch ins Getränk gemischt wurden?
Nicht, dass ich wüsste, nee.
Also ich direkt nicht, aber eine Ex von mir hat mal in der Disco was ins Getränk bekommen und die war überhaupt nicht mehr sie selbst. Also die ist nur von links nach rechts gewankt und ich habe sie dann nach Hause gebracht und die war völlig fertig und wusste den nächsten Tag gar nichts mehr davon.
Ja, ich muss sagen, ich habe selber auch Erfahrungen gemacht. Hm. Nicht im Club, sondern beim Vortrinken mit einem damaligen, dachte ich, Kumpel. Hm. Wir wollten halt feiern gehen und dann haben wir uns zu zweit bei ihm getroffen, haben ein bisschen vorgetrunken. So, und ich muss sagen, das war damals eine Zeit, ich war trinkfest, so, ich wusste, was ich vertrage.
Oh ja.
Und ich hatte, glaube ich, zwei Mischen und die waren nicht, wer weiß wie stark, also es war Wodka O. So, und die waren halt echt nicht stark, so. Und nach zwei Mischen weiß ich, also da wäre ich niemals so krass abgestürzt, wie ich da abgestürzt bin. Das Ding ist, was mich dann, ich bin da ganz, ganz, ganz lange gar nicht drauf gekommen. Also ich muss sagen, ich hatte zwei Mischen, dann wurde mir auf einmal unglaublich übel. Ich musste mich übergeben, ich war schon richtig, ich habe halt gemerkt, ich bin richtig weg, so vom Kopf her. Als ob ich wirklich schon, weiß ich nicht, eine ganze Flasche Wodka Intus gehabt hätte. Musste mich dann übergeben und hatte mich dann im Badezimmer eingeschlossen und saß auf Toilette. So, und ich weiß halt, dass ich war dann weg. Ich weiß nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich dann irgendwie 8 Stunden später aufgewacht bin. Mich dann erstmal orientieren musste. Und ich meine, in dem Moment, warum auch immer, ich hoffe oder ich denke mal, dass es ganz gut war, dass ich eingeschlossen war, weil so konnte ich zumindest ausschließen, ja, dass irgendwas passiert ist. Ja. Von dem ich nicht mehr rekonstruieren könnte, was passiert ist. Was mich dann aber überrascht hatte, war, dass ich wohl, als ich auf dem Toilettendeckel saß, war ich links an der Wand gelehnt, an der Heizung, die war eingeschaltet und ich hatte dann am nächsten Morgen eine richtige Verbrennung am Arm. Mhm. Und ich meine, spätestens da hätte ich ja eigentlich irgendwann aufwachen müssen. Mhm. So, und ich hatte halt wirklich nur zwei Getränke, was auch komisch war. Bei der zweiten Runde sagte ich ja, komm, ne, ich mache uns jetzt einen Drink. Und dann meinte er halt nur, nö, ich mach das schon. Mhm. So, ne, er ist
aber
dann,
nett.
So, ja. So, da habe ich mir nichts bei gedacht. So, das war nicht das erste Mal, dass wir zusammen vorgetrunken haben. So, ich kam aber erst ganz, ganz einige Jahre später da drauf. Also für mich war die Situation immer im Kopf. Das ist immer noch so prägnant gewesen bis jetzt. Ich habe es immer noch so ganz klar vor Augen, weil ich nicht wusste, was da passiert ist. Und ich bin nie drauf gekommen, bis ich mal einen Bericht im Fernsehen gesehen habe, wobei es genau darum ging. Ne? Diese Symptome, was mit einem passiert und dass man am Ende eigentlich ein komplettes einen kompletten Blackout hat. Und ich gehe davon aus, dass das hundertprozentig so war. So, ja. Weil also der Ablauf passt halt absolut dazu. Es war super untypisch, dass ich nach, weiß ich nicht, zwei Gläsern irgendwie so ein Blackout habe, dass ich dann irgendwie 8 Stunden später aufwache mit einer Verbrennung am Arm und davon nichts mitbekommen habe.
Was mich an dieser Story so abfuckt, und also ich kenne die Geschichte ja, du hast sie mir schon mal erzählt.
Ich kenne sie auch.
Ja, was mich daran so abfuckt, ist, dass dir hätte ja sonst was passieren können.
Ja.
Du hättest auch aufhören können zu atmen in diesem Badezimmer und dieser Typ scheint ja nichts gemacht zu haben.
Nee.
Also dann nehmen wir mal diesen unwahrscheinlichen Fall an, ich verabreiche jemanden sowas und diese Person schließt sich im Badezimmer ein und kommt 8 Stunden lang nicht raus.
Ja, er lag übrigens im Bett und hat gepennt.
Also ja, geil. Dann wäre doch, abgesehen davon, dass es natürlich völlig abwegig ist, dass ich so, ne, also ich würde das nicht machen, aber ich hätte viel zu große Angst, dass diese Person gerade in meinem Badezimmer aufhört zu atmen. Ich würde doch alles Mögliche tun, diese Tür einzutreten, wenn ich wüsste, ich habe doch vorher was gemacht. Selbst wenn ich nichts gemacht habe. Mhm. Nehmen wir mal an, der hat gar nichts gemacht.
Ja.
Das muss ihm doch komisch vorgekommen sein, dass du da einfach 8 Stunden lang in diesem Badezimmer liegst.
Das Ding ist, meine Vermutung war so, es war halt ein Kumpel, mit dem hatte ich so absolut gar keine sexuelle Basis. So, das war nie, also wir haben nie rumgeknutscht, hatten nie was im Bett. So, also auf diesem Level waren wir halt so absolut gar nicht. Ich habe halt vermutet, dass er dachte, okay, ne, gibt er uns da so ein paar Tropfen rein, haben wir eine geile Party, ne, sind gut drauf. So, ich gehe davon aus, dass er das ebenso selber konsumiert hat. Und sich vielleicht dann einfach so überschätzt hat oder verschätzt hat, dass dementsprechend aus dem Ruder gelaufen ist. So, natürlich, jetzt wo du es dann auch nochmal so sagst, ist das halt natürlich brandgefährlich.
Voll.
Weil gerade Liquid Ecstasy hat halt den Nachteil, du kannst es super, super schwer dosieren. Und man sieht ja, wie schnell es dann wirklich zu einer Fehldosierung kommen kann. Mhm. Und mir läuft halt so ein bisschen auch Gänsehaut über den Rücken, wo du jetzt sagst so, hey, Atemstillstand, das hätte halt auch echt anders ausgehen können, ne?
Richtig.
Und dass er dann nichts gemacht hat. Ja. Außer natürlich, gut.
Gut, ich weiß nicht, ob er was gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er versucht hat, das Badezimmer aufzumachen, ob er geklopft hat, ob er gefragt hat, was mit mir ist. Ich weiß es nicht, weil ich mich eingeschlossen habe, ich saß auf dem Toilettendeckel und war weg. Hm. Ich kann mich wirklich dann erst an einen Punkt 8 Stunden später dran erinnern.
Hm. Aber an welcher Stelle legst du dich denn als Gastgeber ins Bett und pennst, wenn dein Besuch sich auf Toilette einsperrt, nicht antwortet,
naja, ich gehe davon rauskommt? Aus. Ich gehe halt davon aus, dass er sich das ebenso reingepfiffen hat, das Zeug.
Hm. Ja, das wäre eine plausible Erklärung.
Und dann ebenso weg war.
Ja. So. Aber alles andere ist halt schon strange. Also wenn ja. dann irgendwie, weiß ich nicht, mein Besuch nicht mehr aus dem Klo kommt, würde ich auch irgendwie, wie René schon sagte, alles daran
Natürlich.
Setzen, ihn da rauszuholen.
Natürlich.
So, weil wer weiß, was da passiert.
Am Ende bin ich eigentlich auch froh, dass ich irgendwie diesen Reflex hatte, das Badezimmer abzuschließen.
Absolut. Voll. Ja, wobei es so ein Doppelding. Auf der einen Seite super, dass du es gemacht hast, weil so ist dir nichts passiert. Auf der anderen Seite eben genau das. Wenn dir was passiert wäre, wie hätte man dich da rausgekriegt?
Gut, das Ding ist, wenn Rettungssanitäter die brechen die Tür auf. So.
Ihr müsst aber erstmal irgendjemand rufen, ne?
Ja, so. Ja. Und anscheinend hat er ja nichts gemacht, also wäre es also egal gewesen, ob Tür auf oder zu. Am Ende kann man sagen, ist das nochmal gut gegangen und ich weiß halt durch das Abschließen der Tür, dass mir nichts passiert ist, von dem ich grübeln müsste, ne? Weil ich denke mal, diese Ungewissheit bei solchen Opfern von K.O.-Tropfen ist natürlich auch immer so, fuck, was ist passiert? Man wacht irgendwann, man hört das ja, ne, man bekommt K.O.-Tropfen in den Drink gemischt. So, das ist ja meistens dann auch mit der Absicht von Typen, dass sie irgendwie mit einem was machen wollen.
Ja.
So, dann ne, heißt es, hahaha, der hat zu viel gesoffen, wir bringen den nach Hause. So, dann geht's irgendwie ins Auto oder ins Taxi, ins nächste Gebüsch. So, die Opfer wachen dann meistens, keine Ahnung, mit falsch herumgezogener Unterwäsche oder sonst oder vielleicht ganz nackt irgendwo auf und haben keine Ahnung, was mit ihnen passiert ist.
Hast du den Typen jemals drauf angesprochen?
Nein, den Kontakt habe ich danach, war irgendwann sehr schnell beendet.
Ja.
Und ich habe ihn nie drauf angeschrieben,
ich glaub, weil ich aber heute
seit Jahren keinen Kontakt zu ihm habe.
Ich glaube, ich hätte es heute gemacht. Aber jedem selbst überlassen. Aber ich glaube, ich hätte es, glaube ich, gemacht. Ein paar Jahre später.
Ja, weiß nicht, ich hatte nie das Bedürfnis dazu, weil ich halt auch erst wirklich ganz, ganz viel, viel später erst durch so einen Bericht, durch so eine Doku darauf kam, fuck, das wäre halt die Erklärung. So, letztendlich sind es nur Mutmaßungen. Natürlich,
aber ich finde, es passt schon sehr.
Ja, es passt absolut. Weil nach 2 Gläsern Wodka O wäre ich nie 8 Stunden...
Gott, kam der Kerl aus Berlin? Nein, ne?
Nein.
Okay. Da haben wir ganz andere Hamburg. Mengen getrunken damals.
Ne, es ist hier in Hamburg passiert.
Okay.
In der Nachbarwohnung von Miriam.
Ah ja.
Nee, crazy. Also das war so meine Erfahrung.
Nee, ich bin und da Gott sei Dank nicht.
Ich muss sagen, seitdem bin ich bin auch vorsichtig, wenn ich so Getränke auf Partys habe. Ich packe immer meine Hand oben drüber. Ne? Ich stelle sie auch nirgendwo hin. Ne? Weil das ist super schnell, dass jemand mal eben kurz seine Pipette dann in dein Glas packt. Ne? Du dich dann abstürzt. Die Person muss mit dir nicht mal was zu tun haben. Sie beobachten dich, greifen dich dann, sobald das dann einsetzt, die Wirkung. Ja, und dann bist du halt...
Der Einzige, der meine Getränke mischen darf, bist du. Der Einzige, der das macht.
und am Ende ist man dann im Grunde, ja, wie nennt man das, freiwillig. Und man hat dann im Grunde am Ende keine Erinnerung mehr. Und es kann ja auch keiner nachweisen, weil in dem Moment denkst du nicht sofort so, fuck, was ist da passiert? Aber weil du ja Alkohol konsumiert hast.
Genau, aber das ist vielleicht auch ein richtig guter... Um die Folge rund zu machen, ey Leute, ihr könnt innerhalb von Sekunden auf jeder Party, auf jeder, könnt ihr zum Opfer werden.
Ja.
Innerhalb von Sekunden. Ohne dass sich das vorher irgendwie ankündigt, anbahnt, ihr eine Idee davon habt oder das im Gefühl habt oder sonst was. Es kann innerhalb von Sekunden passieren. Es muss nur eine Person auf der Party sein, die es auf euch abgesehen habt, ohne dass ihr das wisst oder merkt. Also aufpassen.
Naja, dieses Zeug ist halt schon echt heftig, ne? Und ich sag mal, gerade an diesem Fall mit Dirk P., sieht man halt, wie schnell es auch wirklich nach hinten losgehen kann. Stellt euch mal vor, diese Morde wären nicht, oder Miroslav, man hätte ihn auf offener Straße dann nicht auf einmal zusammenbrechen sehen.
Ja.
Man hätte nicht diese Würgemerkmale bei Niki im Darkroom gefunden. Dann wäre man ja nie drauf gekommen, hey, da könnte vielleicht irgendwie ein Zusammenhang bestehen. Hm. Es könnte sich um ein Tötungsdelikt handeln. Wir ermitteln da mal weiter, weil letztendlich die K.O.-Tropfen hätten ihren Rest gegeben.
Ich meine,
gerade in diesem Darkroom-Milieu so mit Sexdrogen und so weiter, weil dieses Liquid Ecstasy wird auch gerne ne, als Sexdroge verwendet. hätte man auch ganz schnell dann nichts mehr nachweisen können und hätte sich dann gefragt, ja okay, ne, Atemstillstand, keine Ahnung, was da vorgefallen ist, muss nicht unbedingt ein Tötungsdelikt sein. So.
Kann Organversagen sein aufgrund von Vorerkrankungen, Thrombosen, was auch immer.
So. Ja.
Ich meine übrigens auch gelesen zu haben, mal, dass man ja nicht ganz sicher ist, nicht ausschließen kann, dass es noch mehr Taten von ihm gibt und man da wohl auch ermittelt. Und also das ist jetzt kein Schuldeingeständnis von ihm, aber er hat sich ja immerhin das Leben genommen.
Ja.
Das sagt ja, kann ja auch einiges aussagen, muss nicht, aber kann.
Auch wieder sehr feige, genau wie seine Taten.
Ja, das ist wirklich sehr, 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 sehr feige. Ja, am Ende ist es schade, die Richter haben auch gesagt, die wahren Beweggründe hat er nie offenbart, weil er halt sagte, er wollte nicht bewusst töten. Diese Raubabsicht ist halt auch irgendwo, ne, nicht wirklich.
Ja, weil es auch nicht so viel zu holen gab.
Ja, weil letztendlich sind es halt insgesamt auch irgendwie nur 500 Euro gewesen. Das ist jetzt auch nichts, woran man sich bereichern kann, zumal er in keiner wirtschaftlichen Not war. Und ja, die Richter haben halt am Ende nicht wirklich eine logische Erklärung für seine Taten gefunden, die man irgendwie verstehen kann. Aber ich denke mal, am Ende war er halt einfach nur wirklich psychisch gestört, was auch immer, weil letztendlich ist das das Einzige, was mir einfällt, wenn man Leuten sowas antut.
Es gibt übrigens für all die das noch mehr interessiert, es gibt einmal einen Film, der heißt wie? Darkroom, tödliche Tropfen oder so?
Ja, den hast du rausgefunden.
Genau, ja, der heißt irgendwie so, ich habe den Trailer gesehen und fand den ein bisschen eigen, sagen wir es mal so. Ist aber von Rosa von Braunheim.
Genau, ja, den hatte ich auch gesehen.
Genau,
ja.
Und das wäre vielleicht ein anderer ziemlich, den Film mal zu gucken, weil Rosa von Braunheim, wer ihn nicht kennt, ist ein deutscher Theater- und Filmregisseur, der sehr viel für die schwulen Lesbenbewegung in Deutschland gemacht hat. Also ein sehr bekannter Mann, ein Mann mit einer gewissen, wie sagt man, der eine Ikone ist in unserer
Historie.
Genau, in unserer Geschichte. Dann gibt es, oh Gott, von den beiden Mädels von Mordlust, Laura und, ich weiß gerade nicht, die haben auf jeden Fall einen YouTube-Kanal, Schuld und Sühne heißt der, glaube ich, und die haben auch mal ein Video dazu gemacht zu dem Thema. Und es gibt auch eine andere Podcast-Folge von einem Podcast, dessen Name gerade nicht einfällt, aber man findet das, wenn man danach sucht.
Die hört ihr gerade.
Also die bessere Folge hört ihr gerade, aber wer was ergänzend dazu haben möchte, kann sich die andere auch noch anhören.
Ja. Crazy. Also ich finde den Fall echt heftig.
Ja, definitiv.
Weil er auch so, ja, vor allen Dingen auch dieses heftige, drastische in so ganz kurzer Zeit, wer weiß, was passiert wäre, wenn man ihn nicht geschnappt hätte so schnell. Ja. Weil letztendlich die Ermittlungen gingen ja doch recht flott und zügig. Aber was wäre, wenn das nicht so schnell gegangen wäre?
Genau. Gruselig.
Ja, sehr gruselig. Danke fürs Zuhören an euch beiden. Danke an alle Zuhörenden da draußen, wo auch immer ihr gerade seid. Wohnzimmer, Bett, Darkroom. Sofa, Darkroom. Oder beim Sport.
Stell dich mal vor, wie cool das wäre, wenn wir in einem Darkroom über Lautsprecher laufen, so auf Dauerschleife.
Ja. Yeah.
Mit diesem Thema.
Mega. Ah ja, gut, das ist vielleicht dann nicht so gut, aber wir haben ja noch andere Folgen. Ja,
Don't King Shame.
Ich weiß nicht, du weißt schon, unsere anderen Folgen befassen sich auch mit mir.
Ja, sind jetzt auch nicht so ideal dafür, aber Verbrechen. Also die Vorstellung finde ich ganz cool. Das ist Werbung.
Warum im Darkroom?
Da muss man ja nur hören, weißt du, nicht sehen und so. Verstehst du?
Mhm.
Ach, lassen wir das.
Interessante Geräuschkulisse, stelle ich mir da gerade vor.
Da weißt du, dass wieder endet. Komm, hören wir auf.
Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, auch an alle da draußen, und ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Solltet ihr unsere anderen Folgen noch nicht gehört haben, schaltet auch dort gerne rein. Außerdem findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok immer unter Crime in the Closet.
Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing oder Übergriffe haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.